Herzlich willkommen zum Podcast Annettes Blick aufs Leben. Schön, dass du da bist. Willkommen zu Teil 3 der Liebestalk-Reihe mit Andrea. Andrea ist auch wieder an meiner Seite. Hallo, grüß dich.
Hallo, Annette.
So schön, dass wir uns heute zur Teil 3 treffen. Wir haben die letzten beiden Episoden ganz viel über Liebe und Partnerschaft gesprochen. Heute wird der Schwerpunkt ganz viel rund um die Sexualität gehen, aber einsteigen möchte ich mit dem großen, großen Thema der Selbstliebe, weil Selbstliebe, ja, so sehen wir das beide, ne, sehr im Vordergrund steht für all die Themen rund um Liebe, Partnerschaft und Sexualität. Selbstliebe gibt es natürlich auf mehreren Ebenen, auf der seelischen, auf der mentalen und auf der körperlichen Ebene. Das heißt, auch wenn es um den Körper geht, ist es wichtig, das hatten wir, glaube ich, in Episode 1 schon mal ein bisschen angesprochen, den eigenen Körper zu kennen, die eigenen Vorlieben zu kennen, die Wünsche und auch die Abneigungen, also was man einfach nicht so als angenehm empfindet. Andrea, wie ist denn das aus tantrischer Sicht oder in der Psychosynthese?
Ja, das ist ein ganz spannendes Thema und da haben wir ja auch gerade in Teil 2 drüber gesprochen. Ich kann ja immer nur Liebe geben aus der Fülle, wenn ich etwas habe, wenn ich etwas empfinde und auch für mich selber empfinde. Aus dem Mangel heraus ist es sehr, sehr schwierig, Liebe zu geben, wirklich einfach nur frei zu geben. Da ist es eher so, dass wir ja vielleicht da eine Bedürftigkeit transportieren. Oder wir wünschen uns, dass der Partner unsere Wünsche erfüllt, unsere Bedürfnisse stillt, unsere Leere vielleicht ein bisschen anfüllt. Und das ist eher eine Abhängigkeit, als wirklich liebefrei strömen zu lassen. Mir kommt da immer in den Sinn, und da haben wir damals auch in meiner Ausbildung drüber gesprochen, über ein Zitat eigentlich, was die Kirche uns gibt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und es wird leider sehr, sehr oft falsch interpretiert oder so eng interpretiert, dass es heißt, wir müssen immer für andere da sein, wir müssen immer alles für andere machen, wir sollen alle lieben und akzeptieren. Und dieser letzte Teil, der zweite Teil dieses Satzes, wie dich selbst, wird oft vergessen. Also, dass wir in erster Linie uns auch Liebe schenken, uns akzeptieren und annehmen, bevor wir überhaupt in Kontakt und in Liebesbeziehungen oder auch freundschaftliche Beziehungen mit anderen gut eintreten können.
Finde ich ganz wichtig, was du hier ansprichst. Hat auch viel mit Eigenverantwortung wieder zu tun, was wir auch das letzte Mal schon hatten, ne?
Absolut, du hast recht. Und es gibt ein ganz einfaches Beispiel, was ich schon oft in der Praxis Paaren auch gesagt habe. Jeder ist schon mal mit dem Flugzeug wahrscheinlich geflogen oder zumindest die meisten. Und wenn du da dieser Sicherheitsanweisung gelauscht hast, dann sagt die Flugbegleiterin oder der Flugbegleiter, wenn die Sauerstoffmasken fallen, setzen sie zuerst ihre eigene auf, bevor sie anderen helfen. Und das ist ein ganz pragmatisches Beispiel. Ich kann nur anderen helfen, wenn ich mir vorher selbst geholfen habe. Und das ist ein sehr einfaches Beispiel. Und viele horchen dann auf und denken, ja, das stimmt eigentlich. Ich muss erstmal für mich selbst sorgen, bevor ich für andere sorgen kann.
Ja, ich glaube, dass das oft mit Egoismus verwechselt wird oder mit Egozentrik. Aber in der Astrologie, in der Symbolsprache ist es für mich auch so, wir sagen ja jetzt alle, es geht um das Wassermann-Zeitalter, es geht darum, dass wir uns vernetzen, es geht um das Wir, es geht um das Miteinander, das stimmt. Aber auf der anderen Seite von der Wassermann-Energie ist die Löwe-Energie, da geht es um mich und dass ich mich ins Zentrum stelle. Und es geht immer darum, dass die Energien zusammen im Fluss sind Und deswegen ist mir das auch so ein Herzensanliegen, die Partnerschaft der neuen Zeit oder wenn wir jetzt sagen, wir kommen langsam immer mehr in dieses Wassermann-Zeitalter hinein, ist es ja trotzdem wichtig, dass ich weiß, wer ich bin. Weil nur wenn ich weiß, wer ich bin, wenn ich mir meiner bewusst bin, wenn ich mir meiner Gaben bewusst bin, aber auch meiner Grenzen, die ich setzen möchte, kann ich mich ja nur wirklich gewinnbringend in eine Gruppe einbringen oder in die Menschenfamilie einbringen. Das ist jetzt mal im größeren Rahmen betrachtet auch so die ähnliche Energie. Es geht ja immer um beides. Natürlich ist der Blick nach außen wichtig und dass es da draußen noch andere gibt außer mir. Aber auch ich bin wichtig. Ich bin ein Licht in dem großen Lichtermeer, sage ich immer. Also dieses Wechselspiel ist so zentral und es hat nichts mit Egozentrik zu tun, sondern das ist unser Geburtsrecht. Wir sind Schöpfer und Schöpferinnen, wir sind wichtig. Und dass man sich auch wieder einladen darf, genau so zu denken und den Blick auch wieder auf sich zu richten.
Das ist ein gutes Stichwort, was du sagst, Egoismus. Es hat überhaupt nichts mit Egoismus zu tun. Egoismus ist etwas, was nur auf mich selbst fokussiert ist und die anderen mir total egal sind. Oder ich vielleicht, wie man so schön sagt, über Leichen gehe. Das ist damit überhaupt gar nicht gemeint. Es passiert allerdings oft, und das habe ich schon von Klienten und Klientinnen gehört, dass wenn die dann ab einem gewissen Zeitpunkt durch Coaching und durch Therapie zum ersten Mal anfangen, über sich selber nachzudenken, ihre Bedürfnisse zu spüren, auch die Emotionen aufdecken, die vielleicht dahinter stecken, dass dann vielleicht eine Phase erstmal kommt, wo sie egoistisch wahrgenommen werden von der Außenwelt, weil für unsere Außenwelt ist ja dann plötzlich etwas in unserem Verhalten geändert. Also wirklich die Außenwelt erlebt, diese Person schaut jetzt tatsächlich mal auf sich selber und sagt vielleicht auch mal nein und ist nicht mehr so hilfsbereit. Das ist eine Veränderung, wo das System natürlich auch erstmal darauf reagieren muss. Und vielleicht ist dieser, ich nenne es jetzt mal gesunde Egoismus, auf sich selbst zu schauen, am Anfang auch ein bisschen vielleicht übertrieben. Vielleicht ist ja sehr, sehr lange dieses natürliche, ich schaue auch auf mich, unterdrückt gewesen. Und das schlägt jetzt plötzlich große Wellen. Und das Außen nimmt das natürlich extremer wahr, als wir das vielleicht selber so in uns wahrnehmen.
Kennst du auch die Maria Sanchez?
Nee, sag mal.
Das ist eine Therapeutin in Hamburg und da muss ich gerade dran denken, weil sie auch das so unterteilt in das angepasste und unangepasste Kind. Und wir meistens die angepasste Seite zeigen, um eben Liebe und Anerkennung zu bekommen. Und wenn genau der Moment passiert, den du gerade beschrieben hast, und man anfängt, unangepasst zu sein, dann kann es durchaus sein, dass es sowohl fürs Außen und vielleicht auch für einen selber ist, so ein bisschen über das Ziel erstmal hinausschießt, aber man darf ja auch erstmal lernen, mit diesen Energien umzugehen. Und was jahrelang eher unterdrückt wurde, wird vielleicht mal eine Phase lang ein bisschen zu viel gelebt und dann pendelt sich das aber auch wieder auf ein gesünderes Maß ein. Das darf man ja auch erstmal lernen.
Genau, das ist eigentlich auch so das Bild in der Psychosynthese, wo wir ja von Kräften sprechen, die polar angeordnet sind. Wenn ich den einen Pol, meinetwegen die Aufopferungsbereitschaft, das Hilfsbereite, das Liebe, Nette, Angepasste, sehr viel gelebt habe und das andere, dieses ich stehe auf für mich und setze mich für mich ein und achte auf mich, eher im Schatten lag oder unterdrückt war, dann schwingt erstmal das Pendel auf den anderen Pol, genauso wie du es beschrieben hast. Und wenn ich beides ausgekostet habe, kann ich danach aber vielleicht etwas finden, was mittig ist und stimmig ist und dann überhaupt nicht mehr weder angepasst noch rebellisch ist, sondern ein gesundes Selbstwertgefühl mit sich bringt, wo ich dann auch vielleicht nicht mehr so anecke wie in dieser Rebellion. Ne? Also das ist aber ein Prozess und wir hatten es letztes Mal, der Prozess oder der Weg ist im Gehen, bildet der sich. Das ist, sind manchmal Extreme, die man erstmal ausprobiert, mit denen man experimentiert, bevor sie dann wirklich auch in einem gesunden Maß ausgewogen integriert werden können in den Personen.
Und das ist ja auch ein Gesetz, wir haben das kosmische Gesetz des Ausgleichs. Also es ist ja immer alles im Universum bestrebt, wieder in Balance zu kommen. Und früher oder später ist es dann eben auch in solchen Bereichen letztendlich so. Zur Selbstliebe zähle ich auch den Bereich der sexuellen Orientierung. Also mir wirklich den Ausdruck zu geben und auch in der Sexualität das zu leben, was mir entspricht, hat auch viel damit zu tun, dass ich auch meine Sexualität meine sexuelle Orientierung für mich entdecke und dann auch auslebe. Also für manche ist es, wer schwul ist, transgender, was auch immer, lesbisch, gibt es vielleicht einen Moment, wo man schon von vornherein sehr früh gespürt hat, in welche Richtung es geht. Für manche Menschen ist es so ein bisschen zeitversetzt, ein bisschen später. Also ich war dann, als ich mein Coming-out hatte, auch in einer Coming-out-Gruppe und war sehr erstaunt. Da gab es auch Frauen, die roundabout 50 waren und in dem Alter festgestellt haben, auf Frauen zu stehen und haben aber noch eine Ehe mit ihrem Mann geführt bis dato. Also da ist die Range sehr, sehr groß. Aber irgendwann kam dann sozusagen auch hier das innere Erwachen. Und auch das halte ich für unglaublich wichtig, sich in dem Punkt ernst zu nehmen. Und wenn man spürt, dass da was hochkommen mag, dass man sich damit auch auseinandersetzt, weil die Dinge zu unterdrücken, auch in der Sexualität zu unterdrücken, hat auch nichts mit Selbstliebe zu tun.
Ja, das ist ganz wichtig, was du da ansprichst. Und ich gehe vielleicht sogar noch einen Schritt weiter. Du sprichst jetzt von sexueller Orientierung. Ich glaube, dass sexuelle Identität noch einen Schritt sozusagen davor ist. Wer bin ich denn überhaupt? Bin ich überhaupt im Reinen mit dem Körper, in dem ich stecke? Also,
und großes Thema, nebenbei, ja.
Ich könnte jetzt von mir sprechen. Klar, ich bin als Frau geboren und ich habe mich in dem Sinne auch immer als Frau identifiziert. Aber wirklich das Weibliche gelebt, so, ne, so richtig rein in die Weiblichkeit gehen, das war für mich auch immer etwas, wo ich noch gar nicht so richtig mit anfangen konnte. Und da war Fremdwahrnehmung und Eigenwahrnehmung, klaffte da auch weit auseinander. Das Außen spiegelte mich ja, mir, du bist ja die totale Frau und weibliche Figur und lange Haare und bewegst dich grazil. Ja, das habe ich aber nicht gespürt. Da war ich nicht sozusagen identifiziert mich, sondern eher, ich war eher leistungsorientiert, eigentlich eher männlich, kognitiv, leistungsorientiert geprägt und eher so wurde mir in die Kinderschuhe gesteckt, dass ich immer den Männern sozusagen gleich tun sollte, fast wie konkurrieren musste. Und das ist ja überhaupt nicht das weibliche Prinzip in dem Sinne. Und deswegen vor der Orientierung kommt vielleicht sogar noch die Identität, dass ich überhaupt spüre, wer bin ich in meinem Körper? Bin ich hier richtig? Und dann kann ich auch schauen, wenn ich das vielleicht ein bisschen gefestigt habe, dass ich da auch schaue, ja, was interessiert mich denn am Gegenüber? Was ist denn da, wie du gerade gesagt hast, die Orientierung?
Ja. Ganz wichtiger Punkt, den du hier angesprochen hast. Dankeschön. Ich würde gerne ein Stichwort aufgreifen, Thema Weiblichkeit. Da draußen wird oft davon gesprochen, dass die Lilith-Kraft immer mehr erwacht. Die Lilith hat mit der Weiblichkeit zu tun. Ich würde gerne ganz kurz skizzieren, was in der Astrologie von der Lilith gesprochen wird. In der jüdischen Legende ist die Lilith die erste Eva. Sie war die Partnerin von Adam und sollte ihm untertan sein, auch im Sex untertan sein. Aber dem kam sie nicht nach. Und sie hat sich mit Adam auch gestritten, sie hat sich gewehrt und ist dann auch aus dem Paradies geflohen. Also die Lilith-Kraft haben wir alle in uns, diese ureigene weibliche Kraft. Also ganz egal, ob du Mann oder Frau bist, diese Lilith-Kraft haben wir alle in uns und repräsentiert so ein bisschen die Auflehnung gegen das Patriarchat. Es steht für die unterdrückte Weiblichkeit und genau da sich zur Wehr zu setzen, ist eine sehr machtvolle Energie, ist auch die kleine Schwester von Pluto übrigens. Pluto steht auch für Sexualität in der Astrologie und Lilith, sagt man, ist die kleine Schwester von Pluto. Steht für die unabhängigen Kräfte, dass man sich nicht verbiegen lässt, dass man Tabus bricht, dass man schamlos ist, also ohne Scham sich verhält. Und dadurch, dass es ganz viel um unterdrückte Energien geht, gegen die sich Lilith zur Wehr setzt, wird Lilith auch immer ins Spiel gebracht bei Randgruppenthemen, bei Außenseiterthemen. Lilith steht auch für alle Homosexuellen zum Beispiel. Diese Kraft steht da dahinter. Und je nachdem, in welchem Zeichen du die Lilith in deinem Horoskop hast, in welchem Lebensbereich, in welchem Haus, sagen wir ja dazu, im Horoskop bei dir Lilith steht, vielleicht auch in Verbindung mit deiner Bestimmung, dann ist die Lilith nochmal ganz besonders hervorgehoben oder an sensitiven Punkten. Je nachdem, wie Lilith bei dir im Horoskop gestellt ist, drückt sich diese ureigenste Kraft aus. Wenn du jetzt so von dieser Lilith-Energie hörst, Andrea, welche Erfahrungen hast du auch gerade in deiner Praxis mit diesen Kräften gemacht?
Also als allererstes, was du gerade so für Charakterzüge oder verschiedene Aspekte zu Lilith genannt hast, ist es ja im Grunde genommen die erste emanzipierte Frau, von der man so hört. Ne? Eine Rebellin, die sich gegen die Männer oder das Patriarchat, wie du gesagt hast, auflehnt. Und ich finde das ganz spannend, wenn wir jetzt mal sagen, das Urweibliche ist zu gebären. Kinder zu kriegen, würden wir jetzt erstmal als erstes denken. Ja. Wenn wir aber mal sagen, sich selbst gebären, sich selbst hervorzubringen, und hervorbringen heißt nichts anderes als coming out sozusagen. Da kommt etwas raus, egal ob das jetzt ist, ihr sagt jetzt, coming out ist etwas, ich bekenne mich vielleicht zu meiner Homosexualität, aber vielleicht kann es auch ein coming out sein, wenn ich voll zu meiner Weiblichkeit stehe oder das zum ersten Mal so richtig bewusst wahrnehme. Und das ist ja wirklich eigentlich ein urweiblicher Aspekt, dieses sich selbst gebären und vielleicht dann auch irgendwann Leben schenken durch die Geburt. Das ist ja das Weiblichste, was es überhaupt gibt. Und was ich sehr, sehr schön gerade fand, Lilith ist ohne Scham, hast du, glaube ich, gesagt. Ja, und das ist wirklich, also da kommen wir ja wirklich auch in die Sexualität direkt rein. Wenn wir da jetzt mal auch tantrisch vielleicht zur Sprache kommen. Scham ist ja so etwas, was angelegt in jedem und leider durch Erziehung gefördert wird, sich selbst zu schämen für das, was man ist, für das zu schämen, was man vielleicht mag, nicht zuletzt dann auch zu schämen vielleicht für Sexualität, das ja alles sehr, sehr schambehaftet ist. Ganz viel immer noch, auch in der heutigen Zeit, wo wir sagen, wir sind total aufgeklärt. Es ist überall, Sexualität ist kein Tabu mehr. Ich glaube aber, dass das in den Köpfen der Menschen noch nicht ganz angekommen ist. Wir tun alle so, als wären wir alle so tabulos und schamlos. Ich glaube, dass wir da noch einen großen Schritt von der ehrlichen und authentischen Tabulosigkeit und Schamlosigkeit wirklich noch weit entfernt sind.
Wir beide arbeiten ja auch mit Menschen, die ja noch einfach blockierende Glaubensmuster in sich tragen. Und es gibt ja auch wirklich in der deutschen Redewendung so die Sätze wie schäm dich oder dieses schämst du dich jetzt hier gar nicht. Ja, auch in der Erziehung kann ja durchaus mal auch im Kindergarten oder in der Schule der Fall sein, dass das ausgesprochen wird. Also es ist wirklich auch Teil der Konditionierung, wenn man so will. Und sich davon wieder frei zu machen, dadurch, dass so viel Scham dann einfach im Feld ist, ist dann für viele erstmal gar nicht so einfach.
Und da geht es schon darum, noch nicht mal jetzt für Sexualität oder irgendwelche Praktiken sich zu schämen, sondern wenn wir mal ehrlich sind, wie wohl fühlen wir uns, wenn wir nackt vor anderen stehen? Wie viele kleine Makel oder wie ist der Blick überhaupt besetzt von uns? Schauen wir an, was wir vielleicht an unserem Körper schön finden? Oder schauen wir in den Spiegel und sehen, oh, da ist eine Rolle zu viel, da ist ein Pickel zu viel, oh, die Haare liegen nicht. Oder es können ja ganz kleine Sachen sein und wir messen uns selber daran, wie gut wir uns finden, ne? Was wir da sehen im Spiegel. Und wenn wir uns selber nicht gut finden, können wir manchmal, wir haben ja letztes Mal auch drüber gesprochen, gar nicht fassen, dass uns vielleicht ein Partner oder eine Partnerin schön und sexy und gut aussehend empfindet, ne? Weil wir uns selber gar nicht so sehen. Wir schauen durch eine viel zu kritische Brille meistens.
Und Lilith drückt genau eben aus, dass es darum geht, dass man nicht perfekt, scheinbar perfekt oder zwingend schön sein muss. Die Venuskraft ist eher dieses wirklich Schöne, dieses Makellose wird damit eher unterstrichen. Bei Lilith geht es darum, dass das Natürliche, das ist ganz, ganz wichtig, dass das Natürliche schön ist. Also auch ein krummer Baum oder geht ja auch bei den Lebensmitteln, in der Natur draußen. Wir haben ganz viele Mechanismen, um etwas zu begradigen, um etwas auch in der Natur wieder zu beschönigen. Und Lilith ist genau das Gegenteil davon, sondern es steckt die Kraft in dem, wie es geboren, wie es geschöpft wurde, in dem Natürlichen. Also die Lilith-Energie unterstreicht auch immer das Natürliche. Deswegen wird es unter anderem auch mit Schamanismus oftmals in Verbindung gebracht. Mhm. Da geht es wirklich um die natürlichen Energien und nicht etwas mit Schönheitsoperationen oder mit Naturbegradigungen da draußen wieder scheinbar für uns ins rechte Bild zu rücken, sondern es ist perfekt in dem, wie es ist.
Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und gerade wenn wir in die Sexualität schauen, Sex ist nicht immer hübsch, sieht nicht immer schön aus. Und wenn ich natürlich mit meinem Partner intim werde und Angst habe, dass jetzt hier die Zellulitis-Delle vielleicht gesehen wird oder ich eine doofe Grimasse mache, vielleicht anfange zu schwitzen, dann werde ich mich niemals vollkommen in diese sexuelle Energie, von der wir ja schon gesprochen haben, hineinfallen lassen können, weil ich die ganze Zeit damit beschäftigt bin, wie sehe ich denn aus, mache ich vielleicht ein komisches Geräusch. Und das kann sehr unentspannt sein. Und unentspannter Sex hat immer eine Handbremse dabei. Da ist immer etwas, was ich eigentlich fühlen könnte, was ich mir aber vielleicht auch nicht aufgrund dieser Scham oder dieser Kritik an mir selber genießen kann oder mir erlaube zu genießen.
Oder ganz wichtig. Entschuldigung, bitte.
Schamlos, tabulos, genau. Oder einfach, ja, einfach hineingehen, ohne mir einen Gedanken zu machen, wie sehe ich denn jetzt gerade aus? Und ich glaube, das ist für viele Frauen das ein Thema. Ich glaube aber auch, dass es für viele Männer ein Thema ist. In dem Sinne, ne, die Männer sollen ja auch immer, wenn es genau losgeht, ihren Mann stehen, was auch einen großen Druck macht. Und das ist allgemein ein großer Leistungsdruck für beide Parteien, egal wer sich da gerade im intimen intimen Moment befindet, ein großer Druck, ein großer Leistungsdruck, und dadurch nehmen wir uns natürlich viel von unserer Sinnlichkeit und unserer Genussfähigkeit weg.
Ja. Was mir da noch eingefallen ist, ist, dass manche auch wirklich nur Sex haben können, wenn das Licht aus ist. Das ist mir gerade dazu noch eingefallen, auch so ein Klassiker.
Absolut.
Bitte dunkel, dass man möglichst wenig sehen kann.
Decke drüber, ja, genau. Licht aus, auf jeden Fall Türen und Fenster geschlossen, oh Gott, die Nachbarn. Und ja,
da können die Energien nicht wirklich frei fließen.
Ist oft so, es beginnt schon dabei, und das ist eine ganz schöne Übung, ist diesbezüglich auch, sich einfach mal nur nackt gegenüberzusetzen. Sich in die Augen zu schauen und schauen, was passiert. Vielleicht auch in dem Sinne, wenn man nackt gegenüber sitzt oder Frau nackt gegenüber sitzt, einfach mal die Hand auflegen, auf Körperstellen, die nicht direkt Geschlechtsteile sind, sondern einfach den Körper sinnlich zu berühren, ohne große Bewegung, sondern einfach nur Anwesenheit und Achtsamkeit. Da kann in dem Moment diese sexuelle Energie ins Fließen kommen und auch gespürt werden. Wenn wir zu viel, ich sag's ganz platt, Fummelei betreiben, sind wir so in Action und im wilden und blinden Aktionismus, da kann das gar nicht alles achtsam wahrgenommen werden. Also da ist wirklich, da hilft auch eine Entschleunigung, eine Langsamkeit, um überhaupt das alles, was da passiert, und es passiert ja wahnsinnig viel, der Körper reagiert ja sofort, das überhaupt bewusst wahrzunehmen und auch zu genießen. Ja.
Ich würde gerne noch einen anderen Planeten mit dazu nehmen, den hatte ich schon erwähnt, und zwar Pluto. Bei Pluto geht es wirklich um Leben und Tod, also um Sterben und um Wiedergeboren werden als Grundenergie. Hat viel mit Dunklem zu tun, dass man hinabsteigen darf ins Dunkel. Man kann auch sagen, du musst in den Keller gehen, um all das, was du verdrängt hast, was du an dir selber noch nicht wahrnehmen möchtest. Deine Schattenthemen, deine Tabus sind da unten sozusagen in dem Schattenreich zu Hause. Auch alle Egoismen, alle wirklich starken Ego-Themen sind auch mit Pluto in Verbindung zu bringen, hat viel mit unbewussten Anteilen zu tun. Pluto ist ein starkes Prinzip für Sexualität, für Triebleben. Es wird auch als der kleine Tod bezeichnet, weil auch im Orgasmus ist eine Form von Sterben, dieses psychische Erleben darstellen kann. Es geht auch um Machtspielchen innerhalb der Sexualität, sexuelle Konflikte, Eifersuchtsthemen, Besitzdenken, Kontrollmechanismen, Manipulationsspielchen, also all dieses große Feld sozusagen wird von Pluto repräsentiert. Und auf der anderen Seite ist Pluto die Kraft des Aufdeckens, dass es darum geht, hinabzusteigen, diese Seiten anzugucken, um diese Ego-Masken sozusagen abzunehmen. All das, was ich mir vielleicht an Schichten durch Konditionierung, durch Erziehung auferlegt habe, was ich aber eigentlich selber gar nicht bin, das darf wieder freigelegt werden, damit spirituell betrachtet das Licht, das du ja bist, auch wieder scheinen kann und wirklich fließen kann. Also es ist beides. Es ist das Prinzip der Verdrängung, aber auch das Prinzip des Aufdeckens und hat ganz viel auch dadurch mit diesen sexuellen Kräften zu tun, mit Leben und Tod in allen Facetten. Wie geht's dir mit diesem Pluto-Prinzip der Astrologie in deinem Erleben, in deinem Praxisgeschehen, wenn du Einzelne oder Paare coachst?
Finde ich spannend, dass du mich fragst, wie geht's dir damit? Also ich glaube, dass ich schon bei mir viele Schatten kennenlernen durfte. So geht es mir jetzt persönlich damit. Und das waren oft große Aha-Momente. In der Praxis ist das ein ständiges Thema, mit dem wir arbeiten. Es geht immer darum, diese Anteile, die uns nicht bewusst sind, die vielleicht unterdrückt sind, die auch nicht angenommen werden wollen, weil wir da denken, nee, ich bin doch so und so erzogen worden, das ist doch ein Tabu oder so darf man doch nicht sein. Also so Glaubenssätze hängen da auch ganz viel mit zusammen. Das ist natürlich immer dann, wenn ich viele Schatten habe, wenn ich vieles unterdrückt habe, dann kann es passieren, dass das irgendwann dann sich so anstaut, die Energie auch nicht mehr frei fließen kann und ich sehr, sehr viel Kraft aufwenden muss, um das in Schach zu halten, was da so in der Tiefe sozusagen im Unterbewusstsein brodelt.
Ganz genau, ja.
Und es ist ja, wenn wir mal zum Beispiel eine Depression nicht nur spirituell, auch therapeutisch betrachten, ist eine Depression einfach eine Ermüdung, eine Phase, wo ich nicht mehr kann, all das, was da unten ist, in Schach zu halten. Da gibt es so viele Glaubenssätze, so viele abgelehnte Teile und ich bin einfach total müde und schaffe es noch nicht mal mehr, meinen Alltag zu bewältigen, weil ich die ganze Zeit das unter Kontrolle halten muss. Also wenn wir mal spirituell so eine Depression sozusagen anschauen, ist das einfach eine Ermüdungserscheinung, eine Erschöpfung, das alles in Schach zu halten. Das kann sich auch dann irgendwann mal in sehr verzerrter Form zeigen, dass das an die Oberfläche drängt und ans Tageslicht kommt. Das kann manchmal auch durch Krankheit passieren, dass eine starke Krankheit ausbricht. Oder ja, so der Klassiker, ein Amoklauf. Ne? Da kommt plötzlich geballte Energie, da greift sich der Nachbar, der immer so brav und lieb und angepasst war, plötzlich das Gewehr und schießt wild um sich. Das alles sind so Schattenanteile, die dann ja an die Oberfläche drängen, weil sie einfach nicht mehr in Schach gehalten werden können in dem Sinne.
Und auf der einen Seite ist es so, dass oftmals dann diese sexuellen Energien gar nicht mehr so wirklich wahrgenommen werden, wie jetzt zum Beispiel jemand, der in einer starken depressiven Phase und einer wirklich dicken Depression steckt. Ne? Da ist meistens nicht mehr viel los mit Sexualität oder mit Lust. Ja. Auf der anderen Seite, wenn wir gerade noch über diese plutonische Energie sprechen, kann es aber auch sein, dass Sexualität kombiniert wird mit Formen von Gewalt, mit Missbrauch in allen Schattierungen, sei es jetzt emotionaler Missbrauch, körperlicher Missbrauch etc. oder Formen von Unterdrückung. Da geht also bei Pluto geht es ganz viel auch um Macht und Ohnmacht. Und dass man eben dann auch die Sexualität als Werkzeug nutzt, um Macht über jemand anderen auszuüben. Und das betrifft natürlich auch wieder beide Geschlechter. Es können Männer missbraucht werden und Frauen missbraucht werden, unterdrückt werden oder Gewalt erfahren. Das ist ja auch wieder geschlechtsunabhängig. Und wenn das ist mir jetzt heute in dieser Episode einfach noch ein Herzensanliegen, auch darüber zu sprechen, weil es viel mehr Menschen betrifft, als wir meinen. Und es geht nicht nur darum, dass wir vielleicht manche Abneigungen haben und auf bestimmte Praktiken oder bestimmte Berührungen keine Lust haben, sondern Menschen, die wirklich krasse Erfahrungen in Kombination mit Sexualität gemacht haben, dass es da wirklich auch um Traumata gehen kann. Und dann kann eine Berührung oder eine bestimmte Art in Kontakt zu treten, kann wirklich einen Trigger bedeuten. Das heißt also, ein Auslöser für Dinge, die früher mal erlebt wurden, und das ist dann nicht mehr wirklich lustig. Deswegen ist es mir ein Anliegen, auch heute darüber zu sprechen. Und wenn es darum geht, mit deiner Partnerin oder deinem Partner zu sprechen, worauf du Lust hast, was dir Spaß macht, welche Vorlieben du hast und was nicht so dein Ding ist, ist es auch ganz wichtig, auch ganz sensibel über solche Momente zu sprechen. Also ich kann sagen, rückblickend, ich kenne das einfach, dass dann eine Frau sagt, bitte dies und jenes geht gar nicht. Und dann weiß ich brauche gar nicht weiter nachfragen, sondern es hat diesen Hintergrund. Das ist ja für mich jetzt fast schon was Heiliges, dass das angesprochen werden darf und angesprochen werden muss. Mhm. Welche Erfahrungen hast du denn an deiner Praxis?
Also ich habe bis jetzt noch nicht mit Personen gearbeitet, wo das so offensichtlich war, dass da ein Missbrauch stattgefunden hat. Ich habe es schon erlebt, auch in meiner Ausbildung oder in anderem Austausch, dass es auch erst nach Jahren Arbeit und Selbstreflexion überhaupt erst an die Oberfläche gekommen ist. Ja. Oh, da war ja damals was, das war mir gar nicht mehr bewusst. Mhm. Jetzt erklärt sich auch, warum ich mich so und so verhalte. Mhm. Das habe ich ein paar Mal mitbekommen. Mhm. Gearbeitet mit Personen habe ich aber noch nicht. Mhm. Und das ist auch, es ist ja auch Traumaarbeit, das ist ja auch ein hochsensibles Arbeiten mit traumatisierten Personen. Ja. Ich würde aber das Feld sogar noch weiter aufmachen. Sexueller Missbrauch, so wie du ihn jetzt genannt hast, muss ja noch nicht mal auf diese Art, nehmen wir mal jetzt an, eine Frau ist vergewaltigt worden oder ein kleiner Junge ist von den Eltern sexuell missbraucht worden. Mhm. Das muss ja noch nicht mal körperlich sein. Nein, nein. Sondern es kann ja schon durch moralische Glaubenssätze, Bestrafungen früher, kann da ja auch schon so ein Missbrauch stattgefunden haben. Also einfach eine Kränkung auf sexueller Ebene. Wie viele haben erfahren von uns, dass sie als Kind vielleicht an sich rumgespielt haben, erste sexuelle Gefühle dadurch erregt haben und dann, wenn Vater, Mutter, Oma, Opa, dass sie sozusagen erwischt haben, dann bestraft wurden, man berührt sich nicht, man macht das nicht, das ist böse. Also selbst das kann ja schon ein Trauma bei einer Person auslösen, dass sie hinterher das Gefühl hat, ich kann meine Sexualität überhaupt nicht frei leben, weil ich immer das Gefühl habe, da steht jemand neben mir, der mich die ganze Zeit moralisch darauf hinweist, dass ich etwas Böses tue, dass ich, um jetzt mal kirchlich zu sprechen, religiös, eine Sünde begehe. Mhm. Ja, und ich glaube, das fängt noch viel früher an, dieser Bereich, oder der Bereich ist viel, viel größer als jetzt ein Missbrauch, der wirklich so auf einen Zeitpunkt oder ein Geschehnis sozusagen zurückzuführen ist. Und ich glaube, das Schlechtreden, dieses Kritisieren dafür, dieses auch unter den Tisch kehren, darüber redet man nicht. Ich glaube, das haben fast alle von uns erfahren, es sei denn, sie haben wirklich unglaublich offene Eltern erlebt, Erziehungsberechtigte erlebt. Und dann gibt es auch wieder das andere, wenn Eltern, nehmen wir mal an, die waren in den 69ern und die haben das Hippie-Alter mitgemacht und so weiter. Und die wollten es dann besonders gut machen und haben die Vibratoren und das Sexspielzeug offen rumliegen lassen und haben die Türen beim Sex nicht zugemacht. Auch das kann ein Kind traumatisieren, absolut, ja, dass es so etwas mitkriegt in einer verzerrten Form, wo es vielleicht noch nicht bereit ist, so etwas mitzukriegen, ne? Wo das Kind vielleicht auch vor solchen unschönen Geräuschen und Praktiken, die es noch nicht verarbeiten kann, ein bisschen geschützt werden muss. Also ich glaube, da passiert im Kindheits- und im Jugendalter so viel, was man auch in dieses Gebiet mit reinpacken kann, was man auch gar nicht immer so genau auf den Punkt festmachen kann. Woran liegt es denn? Und das Wichtigste ist, glaube ich, was du gesagt hast, darüber zu sprechen mit dem Partner, denn der sitzt ja mit im Boot oder der liegt mit im Bett. Sich darüber auszutauschen, und da kommen wir wieder auf den letzten Podcast zurück, miteinander reden, Kommunikation ist so wichtig. Wir wollen es nicht zerreden, aber wenn ich mich damit zeige und meinem Partner das ausdrücke, dann hat er vielleicht ein Verständnis einfach, kann der dafür entwickeln, warum ich mich so verhalten und habe, und er muss nicht rätseln und denken, vielleicht im schlimmsten Fall, er hätte irgendetwas falsch gemacht. Das passiert ja sehr oft dann.
Was mir dazu einfällt, was ich auch ganz wichtig finde, das hattest du schon angesprochen, manchmal weiß man es ja selber nicht. Aber es gibt bestimmte Berührungen, die etwas auslösen, wo man gar nicht weiß, wo es herkommt. Also Trauma heißt ja auch, dass Dinge abgespalten werden, damit man weiter überleben kann. Und es braucht eine Weile, bis das dann ins Bewusstsein eingeladen wird, wenn man so weit ist, dass man diese Stärke, die innere Stärke erlangt hat, sozusagen, sich damit auch auseinandersetzen zu können. Also viele wissen gar nicht, was rückblickend gewesen ist, aber es gibt dann einfach Berührungen oder Situationen, die sich sehr, sehr ungut anfühlen. Und auch da einfach ist es mir wichtig, das heute zu thematisieren, als Einladung auch trotzdem darüber zu sprechen. Und nimm dich da bitte selber ernst. Und mach dich da bitte nicht selber klein und denk, was bin ich hier wieder zickig, sondern nein, wenn das auftritt, dann nimm es bitte ernst und sprich es auch mit deinem Partner oder deiner Partnerin an. Und auch wenn du gar nicht weißt, wo es herkommt, aber es ist da und es ist so wichtig, dass das sein darf und dass man es annimmt. Und ob du jemals darüber mehr erfährst oder ob es einfach so bleibt, wie es ist, spielt vielleicht gar nicht die große Rolle, sondern dass es sein darf und dass man es artikuliert. Das ist mal das eine, was mir dazu einfällt. Und weil du auch gesagt hast, man kann viel früher ansetzen. Ich habe das auch in meiner Arbeit als Lehrerin erlebt, dass Kinder, die dann in die Schule kommen und man hat Kontakt mit dem Kindergarten gehabt, dass es einfach Kinder gibt, gerade auch im Kindergartenalter oder in der ersten Klasse, die sich zum Teil einfach in den Genitalien berühren. Das hat dann gar nicht unbedingt was Sexuelles, sondern was Beruhigendes. Also es gibt gar nicht so wenig Kinder, die sich da berühren, anfassen, um eine Form von Beruhigung, von Ruhe ins System zu bringen. Und da ist es ja dann auch ganz entscheidend, wie gehen die Erzieher damit um, wie gehen die Lehrer und Eltern damit um. Nur so aus meiner Praxis jetzt gesprochen, als Lehrerin, wollte ich das noch aufgreifen, wie du sagst, Dinge, dieses Feld ist natürlich sehr, sehr groß, aber es ist ein Tabu nach wie vor. Und deswegen ist es mir heute wichtig, es mal angesprochen zu haben. Und wenn du das Gefühl hast, da geht bei dir gerade was in Resonanz, dass du es für dich ernst nimmst. Und ganz egal letztendlich, was da darunter liegt, dass du es ernst nimmst und dass du es in deiner Sexualität ansprechen kannst und darauf eingehst und es nicht wegschiebst oder ja, dich dafür vielleicht selbst noch verurteilst, dass bestimmte Dinge für dich sind, wie sie sind oder nicht gehen, sondern das darf sein. Das finde ich ganz wichtig als Botschaft heute.
Ja, dazu fällt mir noch ein, dass wenn man dann mal in einen Austausch kommt, und es muss ja noch nicht mal der Partner sein, es kann ja auch eine Freundesgruppe, eine Seminargruppe, die sich mit psychischen Themen auseinandersetzt sein, wenn man dann das mal verbalisiert und ausspricht, kommt sehr, sehr oft das Gefühl, ich bin nicht allein, weil dann plötzlich jemand anderes auch den Mut sich fasst und sagt, ja, sowas Ähnliches ist mir auch passiert, oder ja, das kann ich nachvollziehen, ich habe von sowas gehört. Wir denken ja sehr schnell bei Themen, die wir nicht uns trauen auszusprechen, wo ein Tabu drauf ist, wo Scham drauf ist, dass wir damit alleine sind. Und das ist ja überhaupt nicht der Fall. Nur weil keiner drüber spricht, heißt es ja nicht, dass es dieses Problem nicht gibt.
Da hast du
Im
vollkommen recht,
Gegenteil.
ja.
Die Dunkelziffer ist, glaube ich, extrem hoch. Und es gibt ja auch Studien, du hast gerade von als Lehrerin von Klassen gesprochen, von Kindern gesprochen. Es gibt Studien, die besagen, dass in jedes zehnte Kind irgendeine Form von sexueller Gewalt
Ja.
mitbekommt.
Ja.
Das würde für mich als Lehrerin bedeuten, dass ich in jeder Klasse, die ich unterrichte, 2 bis 3 Kinder mindestens habe, die irgendeine Form von sexueller Gewalt zu Hause oder in der Nachbarschaft oder in der Verwandtschaft erfahren. Und das ist einfach, das muss man sich immer wieder bewusst machen. Und da reden wir nur von offenkundigen Zahlen und nicht von der Dunkelziffer. Also ich kann das nur unterstreichen, was du gesagt hast. Wenn jemand bei sich irgendetwas merkt, wo er denkt, da muss ich drüber reden, dann sollte sich derjenige einfach eine Gruppe suchen, auch wenn es eine Selbsthilfegruppe ist, eine Gesprächsgruppe, und das mal offen kommunizieren. Und die Erfahrung zeigt, wenn ich darüber spreche, finden andere auch den Mut und ich bin dann nicht mehr so alleine. Und das kann bei diesen großen Themen, bei diesen großen Traumata sein. Das kann aber auch bei ganz kleinen Sachen sein, wo man immer denkt, ja, ich habe halt nicht drüber geredet, aber ich frage jetzt mal besser nicht nach, denn das ist ja ein bisschen peinlich. Also Offenheit hilft da. Da hilft es sehr, ja.
Oder du gehst auch ja, zu Coaches oder zu Sexualtherapeuten. Ist auch eine Möglichkeit, um einfach mit einer Fachfrau oder mit einem Fachmann darüber zu sprechen, wenn du einen noch geschützteren Rahmen haben möchtest. Und ich gehe davon aus, dass das dieses Jahr auch ein Schwerpunkt werden wird. Du hast es vielleicht schon gehört, dieses Jahr geht es viel um Enthüllungen. Der Mondknoten ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben gerade alle zusammen den laufenden Mondknoten im Zeichen Stier. Da geht es ganz viel darum, dass wir lernen dürfen, anzunehmen, zu empfangen, zu vertrauen und in die Sicherheit zu kommen. Und da haben wir alle unsere Themen in unterschiedlichen Bereichen. Und auf der anderen Seite, der absteigende Mondknoten ist dann im Zeichen Skorpion jetzt das ganze Jahr. Und Skorpion gehört zu dieser Pluto-Energie, hat also viel mit Verdrängtes, Tabus, mit den Schatten zu tun, die aber an die Oberfläche kommen wollen, um Heilung zu erfahren. Deswegen gehe ich davon aus, dass nicht nur was weltpolitisch gerade los ist, viel enthüllt wird, sondern dass auch diese ganzen persönlichen, verdrängten Tabus und Schattenthemen an die Oberfläche kommen und damit logischerweise auch Themen, die sich in irgendeiner Form mit Liebe, Partnerschaft und Sexualität drehen. Und ich glaube, dass Sexualtherapeuten und Coaches in diesem Bereich dieses Jahr mehr Zulauf haben werden, weil Menschen spüren, hier ist jetzt Zeit für Heilung, hier ist jetzt Zeit für ja, etwas auf den Weg bringen und in Heilung führen dürfen, um anders mit sich und mit Sexualität auch umgehen zu können in Zukunft. Also ich glaube, dass das dieses Jahr auch, was das anbelangt, ein großer Schwerpunkt werden wird.
Finde ich jetzt erstmal super.
Ja.
Ist bestimmt für das einzelne Individuum vielleicht schwierig, wie du sagst, sich zu outen, darüber ins Gespräch zu kommen, in Heilung zu kommen. Denn Heilung ist nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Heilung kann auch erstmal sehr, sehr anstrengend sein.
Ja.
Und trotzdem diese Perspektive, dass sich etwas verändert und du das in den Sternen sehen kannst, finde ich ganz toll. Ja, let's talk about sex. Let's make
Absolut.
the world a little better.
Eine letzte Facette für heute noch. Wir haben schon jetzt längere Zeit gesprochen, aber es passt noch so gut zu dem, was wir heute angesprochen haben. In Episode 1 haben wir es auch schon mal kurz skizziert. Da gehört natürlich auch alles rund um den Orgasmus mit dazu, wenn wir über Sexualität sprechen. Und ich hatte es ja schon erwähnt, ich war echt erstaunt, dass es wirklich viele Frauen gibt, die offensichtlich noch nicht die Erfahrung machen konnten, warum auch immer, wie sich ein Orgasmus überhaupt anfühlt. Und ich muss da immer an einen Film denken aus der lesbischen Szene, der nennt sich A Perfect Ending von der wunderbaren Regisseurin Nicole Conn. Und da geht es genau darum, dass eine Frau ja, ihren Freundinnen gesteht, dass sie noch nie einen Orgasmus erlebt hat. Und sie hat da mit diesem lesbischen Frauenpaar darüber gesprochen. Der hat sich ihnen anvertraut, wie du gesagt hast. Ja, das ist oft mit der hohen Scham verbunden. Und ja, die beiden Frauen haben sie dann eingeladen, doch mal ja, es mit einer Frau zu probieren. Und ja, wenn dich das interessiert, kannst du vielleicht da mal googeln und schauen. Also ich finde den Film sehr toll, ist sehr tiefgründig, hat viel mit allen möglichen Pluto-Skorpion-Themen zu tun. Nicole Conn ist auch eine geborene Skorpionin sozusagen, hat starke Skorpionenergien und ihre Filme liebe ich sehr. Ich bin auch mit viel Pluto und Skorpionenergie gesegnet, von dem her gehe ich da immer gut in Resonanz mit. Also wenn du Lust hast, A Perfect Ending kann ich echt empfehlen, auch wenn es jetzt aus der Lesben-Szene kommt, aber es geht einfach um tiefgründige Themen, die uns alle betrifft. Ja, wie ist es denn aus tantrischer Sicht oder aus deiner Perspektive? Du hast mir auch etwas erzählt von der weiblichen Anatomie in Bezug zur Fähigkeit, einen Orgasmus überhaupt zu erleben. Vielleicht magst du hier ganz kurz den Zuhörerinnen noch schildern, wie sich das verhält.
Ja, das große O, der Orgasmus. Ich glaube, dass noch nicht mal der Orgasmus nur ein Problem oder der fehlende Orgasmus ein Problem der Frauen ist. Ich glaube, dass das auch ein männliches Problem ist. Denn viele Männer kennen nur die Ejakulation und nicht, dass da so ein tolles Gefühl, Explosion sozusagen stattfindet. Aber das mal ganz nebenbei. Du hast mich jetzt nach dem weiblichen Orgasmus gefragt. Ja. Und ich habe es so oft erlebt und mich auch ganz viel darüber ausgetauscht, genauso wie du gesagt hast, es gibt viele Frauen, die sagen, ich glaube, und das ist wichtig zu sagen, ich glaube, ich habe so etwas noch nie erlebt. Denn es kann ja keiner einem genau beschreiben, wie sich das nun wirklich anfühlt. Denn es ist ja sehr individuell. Auch jede Frau erlebt den Orgasmus nicht immer gleich. Und trotzdem gibt es da schon diese kleine Laune der Natur, wenn wir den sexuellen Akt, jetzt den Geschlechtsverkehr, und ich nehme jetzt einfach wieder, Annette, das Beispiel eines heterosexuellen Paares. Und ich es geht jetzt um den Geschlechtsverkehr, die blanke Penetration. Da ist das Lustzentrum der Frau, diese kleine Knubbel mit Nervenenden sozusagen, ziemlich außen vor. Da besteht vielleicht nur diese Chance durch den Reiben am Unterleib des Mannes oder eventuell Stöße sozusagen, da auch ein Gefühl hervorzurufen. Es gibt manche Frauen, die sagen, okay, ich kann vielleicht auch einen vaginalen Orgasmus erleben, dann erlebe ich das im Körper und nicht so klitoral. Das sind aber die wenigsten. Also da gibt es so viele Studien drüber, man hat wirklich auch Frauen da in MRTs reingeschoben und hat im Gehirn geschaut, was passiert, im Körper geschaut, was passiert. Und trotzdem, die kommen immer wieder dazu, dass der Garant eigentlich für einen Orgasmus die Stimulation der Klitoris ist. Und die ist ziemlich außen vor. So ist es. Gibt es durch Umfragen und Studien so, dass man davon ausgeht, dass also wirklich nur 30% ungefähr, also es sind vage Zahlen, weil es ja auch, wie gesagt, immer ein Erleben ist, ne? Wie erlebe ich es, 30% der Frauen es überhaupt schaffen, durch blanke Penetration, also durch diesen Akt des Geschlechtsverkehrs, einen Orgasmus zu erlangen.
30%, wow,
30%
ist nicht viel.
Genau, und es gibt ein ganz, ganz schönes Buch, was ich diesbezüglich auch erst vor einigen Jahren entdeckt habe. Das ist sozusagen ein Aufklärungsbuch. Das ist von Dr. Sheila Liss. Das ist eine amerikanische Frauenärztin, eine Gynäkologin. Und die hat ein Buch geschrieben, Unverschämt heißt das. Alles über den tollen weiblichen Körper. Und die hat wirklich alles mit reingenommen über Pubertät, über Anatomie, über Menstruation, Menopause, alles ist mit drin. Und die schreibt wirklich, wenn es um den Orgasmus geht, liebe Frauen, es ist eine Laune der Natur. Die Klitoris ist ein bisschen außen vor. Also wenn ihr Sex habt, legt Hand an oder sagt dem Mann, wie er Hand anlegen soll. Also sie hat das wirklich also untersucht und sie gibt auch ganz viele Studien in ihrem Buch, dass wirklich Frauen nicht verzweifelt sein sollen, wenn sie verzweifeln, dass sie durch puren Geschlechtsverkehr keinen Orgasmus erlangen können. Es gibt immer noch andere Wege und diese anderen Wege sind natürlich auch immer für die Frau wichtig, selbst auszuprobieren. Was gefällt mir denn? Was erregt mich denn? Wie kann ich mich denn selbst stimulieren, um erstmal selbst herauszufinden, wie kann ich mir denn selbst diese schönen Gefühle sozusagen bescheren? Und das war auch eins der ersten Themen, auch tantrisch gesehen. Da wurden wir von der Kursleitung gefragt, okay, jetzt mal Butter bei die Fische, wer von euch hat denn masturbiert denn? Und da waren gar nicht viele dabei, weil es halt auch so schambesetzt und tabu besetzt ist. Und sie sagte auch, wir üben das jetzt. Und bitte fangt an und berührt euch selber und findet selber heraus, was euch Genuss bringt. Und erst dann, wenn ihr das den Männern sozusagen transportiert, können die Männer überhaupt eure Bedürfnisse auch befriedigen. Denn auch jede Frau ist unterschiedlich. Jede Frau hat da unterschiedliche Vorlieben, unterschiedliche Arten der Stimulation und Berührungen, die sie gut findet. Wie soll ein Mann das alles erraten? Vielleicht hat er vorher eine Partnerin gehabt, die auf etwas ganz anderes steht, wie jetzt die aktuelle Partnerin. Und da hilft halt auch, da kommt wieder das Thema Kommunikation ins Spiel.
So wichtig, ja.
Da hilft Reden. Und das muss ja nicht immer alles nur verbal sein. Das kann ja auch einfach so sein, dass ich die Hand meines Partners einfach mal auf eine Stelle lege, die mir besondere Lust beschert. Also da gibt es viele Möglichkeiten, um das selber zu lernen und auch einem Mann zu sagen, dann im Liebesspiel, was denn vielleicht für mich das Schöne ist.
Da steckt auch wieder die Botschaft drin. Alles so wie es ist, ist gut so. Du bist absolut normal mit dem, was für dich möglich ist, was bei dir geht, was du als schön und lustvoll empfindest oder auch nicht. Und es ist auch da wieder so wichtig, Selbstliebe und Eigenverantwortung heißt auch, deinem Partner oder deiner Partnerin zu signalisieren, was du möchtest, darüber sprechen zu können und viele haben Angst vor einer Diskussion. Viele haben Angst, dann den Partner oder die Partnerin zu verletzen, wenn man sagt, das war jetzt nicht so toll oder ich möchte es lieber so oder so. Oder ich sag mal lieber nicht nein, weil ich ja weiß, mein Partner und meine Partnerin mag das gerade so gerne. Aber was machst du in dem Moment mit dir? Das ist eine Form von Gewalt gegen dich selbst. Also es ist so wichtig, Selbstliebe betrifft auch diese Bereiche. Und verabschiede dich von all den Illusionen, die ja gerade auch in den Medien zum Beispiel transportiert werden, wie Sexualität funktioniert und am besten beide gleichzeitig immer zum Höhepunkt kommen innerhalb von 2 Minuten. Das ist etwas, was Medien präsentieren, was aber nicht Realität ist. Also das eigene zu finden, das eigene Empfinden ernst zu nehmen und darüber zu sprechen, ist so wichtig.
Ja, das ist vielleicht ja auch noch für unseren vierten Teil eine Möglichkeit, mal zu schauen, wie können wir denn die Sinne wecken überhaupt? Wie können wir genussfähig werden? Denn wie du gesagt hast, die Medien haben so viel Sex. Wir sind konfrontiert mit Sex 24 Stunden am Tag und wir denken so viel an Sex und haben so viele erotische Tag- und Nachtträume. Und wenn wir dann mal Sex haben, soll es plötzlich alles schnell gehen und womöglich ganz schnell auch noch zum Orgasmus. Und das ist natürlich, also ich glaube, ich brauche gar nicht weiterreden. Es wäre einfach schön, da eine Entschleunigung und eine Langsamkeit und einen Genuss und eine Sinnlichkeit mit zu integrieren.
Und vielleicht gibt es noch einen Teil 4, wo es auch um Energiefluss geht, was die Chakren anbelangt, weil bei einem, ja, bei einer wirklich erlöst gelebten Sexualität geht es auch ganz viel um Sakral- und Wurzelchakra, um die Schöpferkraft. Hast du in Teil 1 schon mal ein bisschen angesprochen? Vielleicht gehen wir da in der nächsten Episode noch mal ein bisschen genauer drauf ein.
Auf jeden Fall, denn da müssen wir ja auch das Kehlchakra nennen, das alles verbalisiert
Ja.
und auch aussprechen kann. Ja,
Absolut.
genau.
Andrea, es war wieder gefühlt sehr kurzweilig, aber wir sind schon wieder fast eine Stunde beisammen. Hat mir große Freude bereitet und vielen Dank auch für deine Offenheit. Es sind Tabuthemen, die ich aber so wichtig finde anzusprechen, weil sie, warum Scham, warum Tabu? Es ist einfach wichtig, es gehört zum Menschsein dazu. Vielen lieben Dank für deine Offenheit und für dieses angenehme Gespräch. Danke dir, Andrea.
Ich freue mich, dass ich da sein durfte. Und ich glaube, wenn ich als Therapeutin und Coach nicht offen wäre, könnte ich auch nicht die Tür für meine Klienten und Klientinnen öffnen. Ich danke dir, Annette.
Sehr, sehr gerne. Also ich hatte es die letzten Male schon angesprochen, wenn du Lust hast, dich mit Andrea Schemann in Verbindung zu setzen, vielleicht auch gerade jetzt mit wegen Themen, die du heute gehört hast, wenn du in Resonanz gehst, die Webseite, die Adresse der Webseite findest du wieder in der Beschreibung. Vielen lieben Dank, wenn du bis hierhin uns gelauscht hast und dich hast inspirieren lassen. Vielen lieben Dank. Du hast vielleicht gemerkt, dass es mir ein großes Anliegen ist, über dieses Thema zu sprechen, weil es eben oftmals nicht angesprochen wird. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit, bis wir uns wiederhören. Teil 4 werden wir mal ins Gespräch gehen und schauen, was wir draus machen, Andrea. Alles Liebe, alles Gute. Bye, bye.